Robert Galbraith, Der Ruf des Kuckucks. Aus dem Englischen von Wulf Bergner. Gelesen von Dietmar Wunder.
Prolog. Istemum misa est, cuius nobilitas miserias nobilitat. Unglücklich ist letztlich, wessen Berühmtheit auch das eigene Elend berühmt macht. Lucius Accius Telephus. Die Menge, die sich auf der Straße versammelt hatte, brummte wie ein Fliegenschwarm. Vor den Absperrungen patrouillierten Polizisten, dahinter standen scharenweise Fotografen, die Kameras mit den langen Objektiven im Anschlag. Ihr Atem stieg wie eine Dampfwolke über ihnen auf, beständig fiel Schnee auf Hüte, Mützen und Schultern. Behandschuhte Finger wischten über Kameralinsen, hin und wieder enttönte ein Klicken, wenn sich einer der Umstehenden die Wartezeit damit vertrieb, Fotos von dem weißen Zelt mitten auf der Straße, dem Eingang zu dem hohen Backsteingebäude dahinter oder dem Balkon im obersten Stock zu machen. Jenem Balkon, von dem der Körper gefallen war. Hinter den dicht gedrängten Paparazzi standen weiße Lieferwagen mit gewaltigen Satellitenschüsseln auf den Dächern. Tontechniker mit Kopfhörern lungerten zwischen den einheimischen und ausländischen Journalisten herum. In den Aufnahmepausen stampften die Reporter mit den Füßen und wärmten sich die Hände an den heißen Kaffeebechern aus einem nur wenige Straßen entfernten, hoffnungslos überfüllten Café. Um die Zeit totzuschlagen, filmten die Wollmützen tragenden Kameramänner die Rücken der Fotografen, den Balkon und das Zelt, das den Leichnam verbarg. Dann wieder hielten sie nach einer Position Ausschau, von der aus sie eine Totale von dem Chaos ergattern konnten, das in der beschaulichen, verschneiten Straße in Mayfair mit ihren glänzenden schwarzen Haustüren und den weißen, von manikürten Büschen flankierten Säuleneingang ausgebrochen war. Vor dem Eingang zu Nummer 18 war Absperrband angebracht. Im Flur dahinter konnte man mehrere Polizisten erkennen, darunter auch die Beamten von der Spurensicherung in ihren weißen Schutzanzügen. Die Fernsehsender hatten die Nachricht bereits vor mehreren Stunden gebracht. Zu beiden Enden der Straße hatte sich daraufhin ein interessiertes Publikum versammelt, das von weiteren Polizisten in Schach gehalten wurde. Einige waren eigens zum Gaffen gekommen, andere auf dem Weg zur Arbeit stehen geblieben. Viele hielten ihre Handys in die Höhe, um vor dem Weitergehen noch ein Foto zu machen. Ein junger Mann, der ganz offensichtlich nicht wusste, um welchen Balkon es sich handelte, fotografierte einfach alle nacheinander, obwohl der mittlere mit drei sorgfältig zu akkuraten, Kugeln gestutzten Büschen so vollgestellt war, dass ein Mensch nur mit Mühe darauf Platz gefunden hätte. Eine Gruppe junger Mädchen hatte Blumen mitgebracht. Sie wurden dabei gefilmt, wie sie den Polizisten überreichten. Diese wussten nicht so recht, wohin damit, und legten sie behutsam in einen Einsatzwagen, im Bewusstsein, dass die Kameralinsen jede ihrer Bewegungen beobachteten. Die von den Nachrichtensendern ausgesandten Reporter hielten den stetigen Fluss der Kommentare und Spekulationen um die wenigen bekannten, aber umso sensationelleren Fakten aufrecht. Heute um 2 Uhr morgens aus ihrer Penthouse-Wohnung. Die Polizei wurde vom Sicherheitsdienst des Anwesens alarmiert. Keine Anstalten gemacht, den Leichnam abzutransportieren, was zu der Vermutung führt, noch unbekannt, ob sie zum fraglichen Zeitpunkt allein haben das Gebäude betreten, um eine gründliche Durchsuchung. Kaltes Licht durchflutete das Innere des Zeltes. 2 Männer kauerten neben dem Körper und warteten darauf, ihn endlich in einen Leichensack legen zu können. Um den Kopf der Toten war ein wenig Blut in den Schnee geflossen. Ihr Gesicht war zerschmettert und geschwollen. Ein Auge ähnelte nur noch einer Falte in der Haut, das andere war lediglich als mattweißer Spalt zwischen den aufgedunsenen Lidern sichtbar. Ihr Paillettentop glitzerte im Licht und erweckte dadurch beinahe den Anschein, als würde sie noch atmen oder die Muskeln anspannen, um sich im nächsten Moment aufzurichten. Die Schneeflocken klopften wie sanfte Fingerspitzen auf die Zeltleinwand über ihr.
»Wo bleibt der gottverdammte Rettungswagen?«
Detective Inspector Roy Carvers Zorn wuchs zusehends. Das Gesicht des dicken Mannes hatte die Farbe von Corned Beef, und für gewöhnlich befanden sich auf seinen Hemden in Achselnähe große Schweißflecken. Sein von Natur aus äußerst kurzer Geduldsfaden war schon vor geraumer Zeit gerissen. Er war schon fast so lange hier wie der Leichnam. Vor Kälte spürte er seine Füße nicht mehr, und ihm war schwindlig vor Hunger. Rettungswagen kommt in 2 Minuten, teilte Detective Sergeant Eric Wardle beim Betreten des Zeltes dem Handy an seinem Ohr mit und beantwortete damit unbeabsichtigt die Frage seines Vorgesetzten. »Hab gerade einen Parkplatz organisiert.« Carver grunzte. Seine Gereiztheit wurde geschürt durch die Vermutung, dass sein Kollege die Anwesenheit der vielen Fotografen ziemlich aufregend fand. Seiner Meinung nach hatte der jungenhaft wirkende, durchaus gut aussehende Wardle, auf dessen dichten braunen Locken nun eine dünne Schneeschicht lag, bei den wenigen Malen, da sie das Zelt verlassen hatten, auffällig lange herumgetrödelt. »Zumindest sind wir die los, sobald die Leiche weg ist«, sagte Wardle mit einem Blick zurück auf die Fotografen.
»Nicht, wenn wir weiterhin so tun, als wäre das hier ein beschissener Tatort.«
Wardle überhörte den unausgesprochenen Vorwurf geflissentlich, und Carver geriet nur noch mehr in Rage.
»Das dumme Ding ist gesprungen, da war niemand bei ihr. Ihre sogenannte Zeugin war zugeguckt bis zum...«
»Sie kommen«, sagte Wardle. Zu Carvers Missfallen schlüpfte er wieder aus dem Zelt, um die Ankunft des Rettungswagens im Scheinwerferlicht abzuwarten. Die Story verdrängte Politik, Kriege und Naturkatastrophen von den Titelseiten. Kein Artikel, kein Bericht verzichtete auf ein Bild des makellosen Gesichts und des geschmeidigen, wohlgeformten Körpers der toten Frau. Innerhalb von Stunden hatten sich die wenigen bekannten Fakten wie ein Virus über ein Millionenpublikum verbreitet. Der öffentlich ausgetragene Streit mit ihrem ebenso bekannten Lebensgefährten, der einsame Nachhauseweg, das angebliche Geschrei in der Wohnung und schließlich der tödliche Sturz. Der Lebensgefährte war in eine Entzugsklinik geflohen. Die Polizei verweigerte jeden Kommentar. Fieberhaft wurde nach all jenen Personen gesucht, die sie an besagtem Abend zu Gesicht bekommen hatten. Das Thema füllte Tausende von Zeitungsspalten und stundenlange Sondersendungen. Die Frau, die Stein und Bein schwor, kurz vor dem Aufschlag des Körpers einen weiteren Streit gehört zu haben, gelangte zu kurzzeitigem Ruhm und wurde auf kleineren Bildern neben den Fotos der toten Schönheit gezeigt. Dann stellte sich, gefolgt von einem fast hörbaren, enttäuschten Aufstöhnen der Öffentlichkeit, heraus, dass die Zeugin gelogen hatte, woraufhin die sich in eine Entzugsklinik zurückzog, während der prominente Hauptverdächtige wieder auf der Bildfläche erschien, wie in einem Wetterhäuschen, wo die Sonnenfrau und der Regenmann niemals gleichzeitig zu sehen waren. Also doch Selbstmord. Nach kurzem sprachlosen Innehalten gewann die Story noch einmal etwas Rückenwind. Jetzt hieß es, die Tote sei unausgeglichen und instabil gewesen, dem Status als Superstar, den ihre Wildheit und Schönheit ihr eingebracht hatten, nicht gewachsen, dass die sittenlosen Superreichen, mit denen sie sich umgeben hatte, sie verdorben hätten, dass die Dekadenz ihres neuen Lebens ihre ohnehin schon fragile Persönlichkeit völlig aus dem Gleichgewicht gebracht habe. Ihr Ende wurde zu einer Moralgeschichte, die vor Schadenfreude triefte, und die Vergleiche mit Icarus waren so zahlreich, dass Private Eye dazu einen Extrabeitrag brachte. Dann endlich flaute die Sensationsgier ab, und die Journalisten konnten nur noch berichten, dass schon viel zu viel berichtet worden war. 3 Monate später, Teil 1. Namen omni adversitate fortune infelicissimum est genus in fortunii fuisse felicem. Welche Wendung zum Schlechten das Schicksal auch nehmen mag, so ist der unglücklichste aller Unglücklichen jener, der einst glücklich war. Boetius, De Consolatione Philosophiae. Obwohl Robin Ellacotts 25-jähriges Leben nicht frei von aufregenden und dramatischen Ereignissen gewesen war, so hatte sie doch nie zuvor das Bett in der festen Gewissheit verlassen, dass sie den anbrechenden Tag für den Rest ihres Lebens im Gedächtnis behalten würde. Gestern um kurz nach Mitternacht hatte ihr langjähriger Lebensgefährte Matthew ihr unter der Eros-Statue mitten auf dem Piccadilly Circus einen Heiratsantrag gemacht. In dem Taumel der Erleichterung, der auf ihr Ja hin folgte, gestand er ihr, dass er sie eigentlich schon während des gemeinsamen Abendessens in dem Thai-Restaurant hatte fragen wollen, ein Vorhaben, das jedoch von dem schweigenden Pärchen am Nebentisch, das jedem Wort ihrer Unterhaltung lauschte, durchkreuzt wurde. Deshalb schlug er trotz Robins Protesten, schließlich mussten sie beide am nächsten Tag früh zur Arbeit, einen Spaziergang durch die dämmerigen Straßen vor. Da kam ihm die rettende Idee, und er führte die verwirrte Robin bis zu den Stufen vor der Statue. Er schoss, ganz Matthew untypisch, alle Diskretion in den frostigen Wind, kniete nieder und machte ihr den Antrag. Vor drei auf den Stufen zusammengekauerten Pennern, die sich offenbar eine Flasche Brennspiritus teilten. Aus Robins Sicht war es in der gesamten Geschichte der Heiratsanträge der perfekteste Antrag aller Zeiten. Matthew hatte sogar einen Ring in der Tasche gehabt, jenen Ring mit dem Saphir und den beiden Diamanten, den sie jetzt trug und der ihr wie angegossen passte. Auf dem Weg in die Innenstadt starrte sie ständig auf die Hand, die in ihrem Schoß ruhte. Jetzt hatten Matthew und sie eine Geschichte auf Lager, die sie ihren Kindern erzählen konnten, wie sein Plan, und sie war begeistert, dass er es geplant hatte, schiefgegangen war und er improvisieren musste. Sie war begeistert von den Pennern, dem Mond und natürlich von dem nervös und verlegen vor ihr knienden Matthew gewesen, begeistert von der Eros-Statue, dem guten alten schmuddligen Piccadilly-Circus und dem schwarzen Taxi, das sie zurück nach Clapham brachte. Sie war kurz davor, sich sogar für London selbst begeistern zu können, obwohl sie in dem Monat, seit sie hier wohnte, mit der Stadt noch nicht warm geworden war. Selbst die blassen, aggressiven Pendler, die sich um sie herum im U-Bahn-Wagen drängten, erstrahlten im Glanz des Rings. Als sie an der Haltestelle Tottenham Court Road in das Licht des kühlen Märztages trat, streichelte sie die Unterseite des Platinbands mit dem Daumen. Bei der Vorstellung, dass sie sich in der Mittagspause ein paar Hochzeitsmagazine kaufen würde, platzte sie fast vor Glück. Während sie sich einen Weg durch die Baustelle an der Oxford Street bahnte und dabei immer wieder auf einen Zettel in ihrer rechten Hand sah, folgten ihr die Blicke der Männer. Man konnte Robin mit Fug und Recht als hübsche Frau bezeichnen. Sie war groß und kurvenreich, das rotblonde Haar wippte, während sie flott voranschritt, und die kalte Luft verlieh ihren blassen Wangen etwas Farbe. Heute war der erste Tag eines einwöchigen Aushilfsjobs. Seit sie zu Matthew nach London gezogen war, hatte sie sich mit derartigen Tätigkeiten durchgeschlagen, aber nicht mehr lange. Sie hatte bereits ein paar, wie sie es nannte, echte Vorstellungsgespräche vereinbart. Die größte Herausforderung dieser langweiligen Gelegenheitsjobs war in der Regel, den betreffenden Arbeitsplatz überhaupt zu finden. Im Vergleich zu der Kleinstadt in Yorkshire, aus der sie kam, war London groß, kompliziert und schier undurchdringlich. Matthew hatte ihr eingeschärft, nicht mit einem Stadtplan vor der Nase herumzulaufen, damit sie nicht wie eine Touristin und somit wie leichte Beute aussah. Deshalb verließ sie sich nach Möglichkeit auf die kruden, von Hand gezeichneten Karten, die jemand bei der Zeitarbeitsagentur für sie anfertigte. Obwohl sie sich kaum vorstellen konnte, dass sie damit eher als waschechte Londonerin durchging. Die Metallzäune und die blauen Plastikcontainer rund um die Baustelle erschwerten ihr die Orientierung zusätzlich, da sie die Sicht auf rund die Hälfte der auf der Karte markierten Wegpunkte versperrten. Sie überquerte den aufgerissenen Asphalt vor einem gigantischen Bürokomplex, der auf ihrer Karte mit Center Point beschriftet war und mit seinem strengen Gittergeflecht aus gleichförmigen, rechteckigen Fenstern an eine riesige Betonwaffel erinnerte. Danach hielt sie sich grob in Richtung Denmark Street. Ihr Ziel erreichte sie mehr oder weniger zufällig, als sie einer schmalen Seitengasse namens Denmark Place folgte, die in eine kurze Straße mit farbenfrohen Schaufenstern mündete. In den Fenstern hingen Gitarren, Keyboards und jedes andere nur erdenkliche Musikinstrument samt Zubehör. Rot-weiße Bauzäune umgaben ein weiteres gähnendes Loch in der Straße. Bauarbeiter in grellen Sicherheitswesten begrüßten sie mit frühmorgendlichen Pfiffen, die Robin geflissentlich überhörte. Sie sah auf die Uhr. Da sie in ihren Zeitplan stets die Möglichkeit einrechnete, sich zu verlaufen, war sie eine Viertelstunde zu früh. Die unscheinbare schwarze Eingangstür zu dem Büro, in dem sie arbeiten würde, befand sich gleich neben dem 12-Bar-Café. Der Name des Büroinhabers stand auf einem zerfledderten Zettel, der mit Klebestreifen neben dem Klingelknopf für die zweite Etage befestigt war. An einem anderen Tag und ohne den funkelnagelneuen Ring am Finger hätte sie so etwas abgeschreckt. Heute jedoch waren das schmutzige Papier und der abblätternde Lack der Eingangstür genau wie die Penner in der vergangenen Nacht nur pittoreske Details der Kulisse, vor der sich ihre große Liebesgeschichte abspielte. Sie sah noch einmal auf die Uhr, wobei der Saphir glitzerte und ihr Herz einen Satz machte, ihr ganzes Leben lang würde sie dieses Glitzern betrachten können, und entschied sich, in einem Anfall von Euphorie früher als vereinbart zu erscheinen und Begeisterung für einen Job zu zeigen, der sie nicht im geringsten interessierte. Sie wollte gerade auf die Klingel drücken, als die schwarze Tür von innen aufgerissen wurde und eine Frau auf die Straße stürmte. Einen seltsam gedehnten Augenblick lang starrten die beiden Frauen einander direkt in die Augen und bereiteten sich auf einen Zusammenprall vor. Robins Sinne waren an diesem magischen Morgen ungewöhnlich scharf. Sie sah das bleiche Antlitz ihres Gegenübers nur einen Sekundenbruchteil. Dann war die dunkelhaarige Frau auch schon haarscharf an ihr vorbeigeschrammt, die Straße hinuntergeeilt und um die Ecke verschwunden. Trotzdem hatte sich Robin ihr Gesicht so gut eingeprägt, dass sie es aus dem Gedächtnis hätte nachzeichnen können, was nicht nur an seiner außergewöhnlichen Schönheit lag, sondern auch an seinem Ausdruck, wütend und zugleich seltsam euphorisch. Robin ergriff die Tür, bevor sie zufallen konnte, und betrat das schäbige Treppenhaus. Eine altertümliche Wendeltreppe wand sich um einen ebenso altmodischen, von einem Gitterkäfig umgebenen Aufzug. Vorsichtig, um mit ihren hohen Absätzen nicht in den schmiedeeisernen Trittflächen stecken zu bleiben, stieg sie hinauf. Im ersten Stock kam sie an einer Tür vorbei, an der ein laminiertes und gerahmtes Schild mit der Aufschrift »Crowdy Graphics« hing. Erst als sie die Glastür im nächsten Geschoss erreichte, wurde Robin klar, in welcher Branche sie diese Woche aushelfen sollte. Bei der Zeitarbeitsagentur hatte ihr niemand darüber Auskunft geben können. In die Glasscheibe war der Name eingraviert, den sie schon neben der Türklingel gelesen hatte: C.B. Strike. Und darunter Privatdetektiv. Robin blieb mit offenem Mund stehen, gefangen in einem Moment der Verblüffung, die selbst diejenigen, die sie gut kannten, nicht hätten nachvollziehen können. Sie hatte nie, auch nur einer Menschenseele, nicht einmal Matthew, von diesem immer schon gehegten, geheimen, kindischen Wunschtraum erzählt. Und das ausgerechnet heute. Es kam ihr vor wie ein Wink des Schicksals, was sie zwangsläufig mit der Magie des heutigen Tages, mit Matthew und dem Ring in Verbindung brachte, obwohl zwischen diesen Dingen bei näherer Betrachtung überhaupt keine Verbindung bestand. Langsam, um den Moment auszukosten, schritt sie auf die Glastür zu. Sie streckte die linke Hand nach der Klinke aus. Der Saphir wirkte dunkel im trüben Licht, doch noch bevor sie sie ergreifen konnte, flog die Tür auf. Diesmal konnte sie nicht ausweichen. 100 Kilogramm ungepflegter Mann krachten in sie hinein. Robin wurde von den Beinen gerissen und nach hinten geschleudert. Die Handtasche entglitt ihren Fingern und mit rudernden Armen stürzte sie rücklings dem tödlichen Nichts des Treppenhauses entgegen. Strike spürte den Zusammenprall, hörte den gellenden Schrei und reagierte intuitiv, indem er einen seiner langen Arme vorschnellen ließ und eine Handvoll Stoff und Fleisch packte. Ein zweiter Schmerzensschrei ertönte, dann schaffte er es mit Mühe und Not, die Frau wieder auf festen Boden zu ziehen. Ihr Kreischen hallte noch immer von den Wänden wider, und ihm wurde bewusst, dass auch er selbst Herr im Himmel gebrüllt hatte. Die Frau kauerte wimmernd und vor Schmerzen gekrümmt vor der Bürotür. Aus ihrer schiefen Körperhaltung und der Tatsache, dass sie eine Hand tief unter das Mantelrevier geschoben hatte, schloss Strike, dass er bei ihrer Rettung wohl ihre linke Brust gepackt hatte. Ein dichter, welliger Vorhang aus blondem Haar verbarg den Großteil ihres Gesichts, doch aus dem unverdeckten Auge konnte Strike Schmerzenstränen fließen sehen.
»Scheiße, das tut mir leid.«
Seine laute Stimme schallte durch das Treppenhaus.
»Ich hab sie nicht gesehen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass da jemand...«
»Was ist denn da oben los?«
rief der verschrobene, eigenbrötlerische Grafikdesigner aus dem Büro im ersten Stock. Und eine Sekunde später war auch über ihnen eine gedämpfte Beschwerde zu hören. Offensichtlich fühlte sich der Wirt der Kneipe im Erdgeschoss, der in der Mansardenwohnung über Strikes Büro lebte, ebenfalls gestört oder war womöglich von dem Krach geweckt worden.
»Kommen Sie rein!«
Strike drückte die Tür mit den Fingerspitzen auf, damit er die davor kauernde Frau nicht aus Versehen berührte, und komplimentierte sie in sein Büro.
»Alles in Ordnung?«
rief der Grafikdesigner in quengelndem Tonfall herauf. Strike warf die Bürotür hinter sich zu.
»Geht schon wieder«,
log Robin mit zitternder Stimme. Sie stand vornübergebeugt, mit dem Rücken zu ihm da und hielt noch immer die Hand auf die Brust gepresst. Nach 1-2 Sekunden richtete sie sich auf und drehte sich um. Ihr Gesicht war puterrot, die Augen noch feucht. Ihr Angreifer wider Willen war gewaltig. Durch seine Größe und beträchtliche Körperbehaarung, gepaart mit einem deutlichen Bauchansatz, erinnerte seine Erscheinung an einen Grizzly. Er hatte ein angeschwollenes blaues Auge. Unter der Augenbraue befand sich ein Schnitt. Geronnenes Blut füllte die weiß umrandeten Kratzspuren auf seiner linken Wange und auf der rechten Seite seines dicken Halses, soweit dieser unter dem offenstehenden, verknitterten Hemdkragen sichtbar war.
»Sind Sie Mr. Strike?«
»Ja.«
»Ich bin die Aushilfe.«
»Die was?«
»Die Aushilfe von Temporary Solutions Personallösungen.«
Selbst die Nennung der Zeitarbeitsagentur konnte den ungläubigen Ausdruck nicht von seinem zerschundenen Gesicht vertreiben. Sie starrten einander fassungslos und beinahe feindselig an. Genau wie für Robin stellten die letzten 12 Stunden auch für Cormoran Strike einen Wendepunkt im Leben dar. Diese Nacht würde er so schnell nicht vergessen. Und jetzt, so schien es, hatte ihm das Schicksal auch noch eine Botin in einem hübschen beigen Trenchcoat geschickt, um ihm unter die Nase zu reiben, dass sein Leben auf eine Katastrophe zusteuerte. Er konnte sich keine Aushilfe leisten. Als er Robins Vorgängerin entlassen hatte, war er davon ausgegangen, dass dies auch den Vertrag mit der Zeitarbeitsagentur beenden würde.
»Wie lange sollen Sie denn hier arbeiten?«
»Eine Woche erst mal«,
sagte Robin, die noch nie mit so wenig Begeisterung an einem neuen Arbeitsplatz willkommen geheißen worden war. Strike überschlug es kurz im Kopf. Eine Woche zu den exorbitanten Preisen der Zeitarbeitsagentur würde seinem Dispo-Kredit einen irreparablen Schaden zufügen. Wahrscheinlich würde diese Ausgabe sogar den Tropfen darstellen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, worauf sein Kreditgeber nur wartete.
Entschuldigen Sie mich einen Moment.
Er verließ den Raum durch die Glastür, wandte sich nach rechts und betrat die winzige, nasskalte Toilette. Er schob den Riegel vor und starrte in den gesprungenen, verdreckten Spiegel über dem Waschbecken. Es war kein schöner Anblick. Strike hatte die hohe, gewölbte Stirn, die breite Nase und die dichten Brauen eines jungen Beethoven, der regelmäßig in den Boxring stieg. Ein Eindruck, der durch das angeschwollene blaue Auge noch bekräftigt wurde. Sein dickes Haar, mit Locken wie Matratzenfedern, war der Grund, warum man ihm in seiner Jugend unter anderem den Spitznamen Muschikopf verpasst hatte. Er wirkte älter als seine 35 Jahre. Strike steckte den Stöpsel in den Abfluss, ließ kaltes Wasser in das ramponierte, schmutzige Waschbecken laufen, holte tief Luft und tauchte den pochenden Kopf komplett unter. Dass dabei Wasser über seine Schuhe schwappte, nahm er angesichts wohltuender 10 Sekunden eisiger, blinder Stille gern in Kauf. Unzusammenhängende Bilder der vergangenen Nacht jagten durch sein Gehirn. Wie er 3 Schubladen mit seinen Habseligkeiten in eine Sporttasche leerte, während Charlotte ihn anschrie, wie ein Aschenbecher ihn an der Augenbraue traf, als er sich in der Tür noch einmal umdrehte, wie er zu Fuß durch die dunkle Stadt zu seinem Büro lief, wo er auf dem Schreibtischstuhl 1-2 Stunden Schlaf fand, und die abschließende grässliche Szene, als Charlotte ihn in den frühen Morgenstunden hier aufspürte, um ihm wie beim Stierkampf auch noch die letzten Banderillas ins Genick zu stoßen. Sein Entschluss, sie ziehen zu lassen, nachdem sie sein Gesicht zerkratzt hatte und aus der Tür gerannt war, und der Augenblick geistiger Umnachtung, als er ihr doch hinterherstürzte, die Verfolgungsjagd, die ebenso schnell endete, wie sie begonnen hatte, dank der unabsichtlichen Intervention jener unachtsamen und völlig überflüssigen Frau, die er erst hatte retten und dann beruhigen müssen. Prustend und grunzend tauchte er wieder auf. Sein Gesicht und seine Kopfhaut prickelten angenehm betäubt. Er trocknete sich mit dem brettharten Handtuch ab, das hinter der Tür hing, und starrte erneut auf sein grimmiges Spiegelbild. Die vom Blut gesäuberten Kratzer wirkten nun so harmlos wie die Abdrücke eines Kopfkissens. Charlotte war jetzt bestimmt schon in der U-Bahn. Einer der irrwitzigen Gedanken, die ihn dazu bewegt hatten, ihr nachzulaufen, war die Angst, sie könnte sich auf die Gleise werfen. In ihren Mitzwanzigern war sie einmal nach einem besonders heftigen Streit auf ein Dach geklettert, wo sie betrunken herumgetaumelt war und gedroht hatte zu springen. Vielleicht sollte er sich glücklich schätzen, dass die Personallösung in seinem Vorzimmer dieser Hetzjagd ein Ende gesetzt hatte. Nach der Szene am frühen Morgen gab es kein Zurück mehr. Diesmal war es endgültig aus. Er lockerte den Hemdkragen, der nass an seinem Hals klebte, dann zog er den Riegel zurück, verließ die Toilette und trat wieder durch die Glastür.